Hallo und guten Morgen, liebe Insert Moin Hörer. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, muss ich leider einen kurzen Disclaimer voranstellen. Das Spiel, über das wir heute sprechen werden, ist vor wenigen Tagen von der BPJM, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, mit einem Eilantrag auf die sogenannte Liste A gesetzt worden. Das bedeutet vorerst eben auch, dass das Spiel nicht mehr öffentlich beworben werden darf. Ob jetzt eine Rezension oder ein Testbericht, wie wir den ja in diesem Fall, in diesem Podcast ja auf jeden Fall machen, auch darunter fällt, ist eben leider noch juristisch unklar. Wir wissen leider aus erster Hand von Fällen, in denen für Testberichte von Spielen schon Abmahnungen verschickt worden sind und gegen die könnte man sicherlich wahrscheinlich mit einem Anwalt vorgehen, aber wer auch schon mal mit Anwälten zu tun hatte, der weiß, dass die ganz schnell sehr teuer werden und Insert Moin ist halt nun mal ein Freizeitprojekt. Das heißt, Abmahngebühren und Anwaltskosten und ähnliche müssten wir dann einfach aus eigener Tasche zahlen oder zumindest irgendwie vorstrecken, bevor wir sie vielleicht über eine Rechtsschutzversicherung oder ähnliches zurückbekommen. Wir wollen aber indizierte Spiele natürlich trotzdem für euch besprechen, schon allein auch irgendwo aus Prinzip. Wir haben das neulich in einem ähnlichen Fall schon mal versucht und haben das Ganze versucht mit Humor zu verpacken, nämlich die Piepsgeräusche. Das hat aber einiges an Kritik eingebracht und daher haben wir uns für die heutige Folge für eine andere Lösung entschieden und uns einfach darauf geeinigt, Synonyme für den Spielenamen zu verwenden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir verstehen eure Kritik an unserem vorauseilenden Gehorsam, indizierte Spielenamen nicht zu nennen, aber wir bitten euch auch irgendwo unsere Seite zu verstehen und die bedeutet nun mal, dass wir hier keine unnötigen und vor allem vermeidbare Risiken eingehen wollen. Schreibt uns aber gerne in die Kommentare, welche Lösung euch besser gefällt oder vielleicht habt ihr einen ganz anderen Lösungsvorschlag für das Problem und wir werden versuchen, künftig anders damit umzugehen. Aber jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich habe heute Morgen zwei Gäste bei mir und zwar der Frank Sirius. Guten Morgen.
Hallihallo und guten Morgen.
Und als zweiter Gast der Rainer Siegel ist da. Auch an dich ein wunderschönes guten Morgen.
Guten Morgen.
Frank, du warst schon mal zu Gast und du hast jetzt irgendwie irgendeinen gigantisch erfolgreichen Meilenstein gebrochen mit deinem YouTube-Kanal, habe ich gerade heute gesehen.
Ne? 100.000 Abonnenten habe ich geknackt vor ein, zwei Wochen. Also das war für mich so ein persönlicher Meilenstein, weil ich da doch ein paar Jahre lang dran geknabbert habe, sage ich jetzt mal.
Gut, dann darf man ja gratulieren an der Stelle, weil
ja, darf man, danke schön.
Das ist ja auf jeden Fall was, wo man stolz drauf sein kann. Gut, und Rainer, dich kennt man als freie Allzweckwaffe an allen Fronten der Spielkultur. Forschung, na, Forschung eigentlich nicht, sondern eher...
Nee, Forschung nicht. Ja. Der Forschung entflohen, zum Glück.
Gut, wir wollen heute über ein Spiel reden, wo wir mit dem Namen uns sehr vorsichtig tun, weil ich habe es ganz kurz in dem Disclaimer am Anfang schon gesagt, uns dazu entschieden haben, den Namen nicht zu nennen. Aber ich denke, es werden alle wissen, um was es geht. Wir sagen einfach mal totes Licht und dann weiß, glaube ich, jeder, um was es da geht. Bevor wir aber über das Spiel im Inhaltlichen reden, müssen wir doch erstmal dieses Release-Chaos aufdröseln, weil ich weiß nicht, Frank, hast du da irgendwie durchgeblickt, dieses, wann kommt's jetzt raus und wie kommt's raus und wo kommt's raus und...
Also für mich war immer nur so durchblickbar, sage ich jetzt mal, dass die digitale Version, die Download-Version halt einen Monat früher kommt als die Boxed-Version. Dann gab es ja mal Gerüchte, dass man angeblich aus der Boxed-Version Dinge rausschneiden wollte, die unmittelbar mit den Attentaten in Frankreich zusammenhängen. Ich weiß aber nicht, ob das so ein Internet-Hoax war oder ob das wirklich eine reale Aussage des Entwicklers war.
Tatsächlich ist ein bisschen mehr vorübergegangen, vielleicht auch, wenn wir im Alpenland ja da ein bisschen verschont bleiben von dem ganzen Hokuspokus.
Ja, also das waren nur diese beiden Release-Daten, die ich im Kopf habe, also einmal Ende Januar und einmal Ende Februar, einmal wegen Download und einmal wegen Boxed Version.
Okay. Ja, es war alles sehr, sehr merkwürdig. Also das, und das hat auch, glaube ich, jetzt gar nichts mit irgendwie mit Österreich zu tun, weil da die sind ja genauso davon betroffen, sondern es war ja wirklich ein europäisches Problem. Wenn ich es jetzt nochmal richtig zusammenbekomme, dann war es tatsächlich, so wie du sagst, so der Download erschien dann Ende Februar. aber nicht in Deutschland. Da konnte man sich das Spiel dann über Umwege aus irgendwelchen ausländischen Stores dann irgendwie runterladen. Also musste man irgendwie Konsolensprache ändern und so Zeugs. Und würden wir natürlich an der Stelle nie irgendwie gutheißen, dass man sowas macht.
Man kann sagen, der Publisher hat auch ganz fröhlich frei diese Keys einfach versendet an jeden, der einen haben wollte.
Ja.
Also da gab es jetzt auch keine großen, oh nein, das gab es ja sonst auch schon mal bei Titeln, die in Deutschland nicht erscheinen, dass der Publisher oder wer auch immer gesagt hat, tut mir leid, wir haben dann für eure Region leider keine Keys, leider keine Spiele. Das war überhaupt kein Problem, da einen Key zu bekommen, muss ich jetzt sagen.
Ich vermute mal, die wussten selber nicht, wie das da abläuft. Also die wussten wahrscheinlich bis kurz vorher nicht, ob sie eine Freigabe bekommen oder nicht und ob es in Deutschland rauskommt oder ob möglicherweise dann die Steam oder Sony oder wer halt diese Stores dann managt, jeweils sagt, ja okay, wir stellen es erstmal rein und nicht und so. Es gibt ja durchaus auch so Fälle, hatten wir auch schon, dass Spiele dann irgendwie so für eine Woche im Store waren und dann wieder verschwunden sind. Und ich glaube, der aktuelle Fall hier war jetzt auch irgendwie für ein paar Tage zumindest auf Steam oder für ein paar Stunden.
Vor Release war es, glaube ich, auch wirklich auf Steam beworben, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, dann umso näher der Release rückte, ich glaube 2-3 Tage vorher, war es dann meines Erachtens oder so von meiner Auffassung her aus dem Store wieder verschwunden.
Also ein großes Durcheinander. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es alle irgendwie geschafft, dieses Spiel zu spielen. Und es ist ja durchaus sehr gemischt aufgenommen von der Kritik. Nämlich so, die einen fanden es sehr generisch, wenn ich es mal so beschreiben darf. Und andere haben gesagt, wieso, ist doch ein super Spiel. Alles drin, was man so von Spiel dieser Machart erwarten kann. Rainer, du warst ein ganz großer Kritiker dieses Titels.
Oh Gott, ich warne dafür, meinen Stream of Consciousness auf Twitter immer ganz, ganz ernst zu nehmen. Ich muss mir vielleicht ein bisschen was überlegen, weil das dann möglicherweise immer zu negativ rüberkommt. Das war tatsächlich so, wie du gesagt hast, obwohl alles drin war, also eigentlich war für meinen Geschmack sogar zu viel drin. Also ich habe ja auch gesagt, mir wäre es lieber gewesen, es wäre weniger drin gewesen und das dafür ein bisschen besser eingebaut. Also vielleicht ist auch das Problem, dass ich wäre ja eigentlich genau die Zielgruppe. Also ich habe, glaube ich, wahrscheinlich viel mehr Zombie-Filme gesehen in meinem Leben, als mir wahrscheinlich gut getan hat und auch die meisten Spiele gespielt. Und tja, da war vielleicht zu viel Herzblut von vornherein drinnen und war dann ein bisschen enttäuscht leider.
Ah, dann ist ja eher an deiner Erwartungshaltung gescheitert.
Ja, nicht nur. Also es hat sich, wie gesagt, das den anderen Reviewern ja ebenfalls so dargestellt wie mir dann im Endeffekt. Aber ich habe große Hoffnungen reingesetzt, weil, also wie gesagt, der Soundtrack alleine hat ja schon irgendwie so dieses große Potenzial gezeigt. Aber ich warte noch auf die Modder, vielleicht wird noch mehr draus.
Mir ging es eher genau umgekehrt. Also ich habe das so ganz skeptisch betrachtet und habe immer gedacht, na, das ist irgendwie so ein Titel, den ich jetzt nicht zwingend brauche und schon wieder ein Zombie-Massaker-Spiel und so, da kommt eh nichts bei rum. Und dann war aber irgendwie zum Release-Zeitpunkt Ende Januar halt nichts anderes da und ich habe gedacht, guck mal rein. Und mir hat es dann vielleicht auch wegen der geringen Erwartungshaltung dann im Endeffekt doch sehr gut gefallen, muss ich jetzt gestehen. Entschuldigung.
Nee, schon klar.
Passt auch, weil ich bin da tatsächlich, muss ich sagen, eher auf Franks Seite, aber das wird ja jetzt im Laufe des Podcasts auch rauskommen. Mir ging es aber auch so ein bisschen wie dir, Frank, dass ich so gesagt habe, Zombies und schon wieder. Also ich habe mich so, Zombies ist für mich gerade aktuell so ein bisschen der Zweite Weltkrieg in Spielen. So, man hat das jetzt alles schon mal gesehen und es war für mich dann auch sehr, naja, ich schaue es mir halt mal an, aber irgendwie kann ich jetzt auch keine Fledder- oder Moderkörper mehr, die stöhnend auf mich zulaufen sehen. Und dann ist das auch alles sehr generisch, wenn man das Spiel startet. Also man hat dann irgendwie eine Stadt, wo es einen Zombie-Ausbruch gab und die ist natürlich unter Quarantäne, also sprich, da kann keiner rein oder raus. Und du bist als Held, als Spezialagent, springst du aus einem Flieger ab am Anfang des Spiels, um eine wichtige Akte zu besorgen. Und dir wird nicht gesagt, was da drin steht, sondern nur diese Akte wäre irgendwie entscheidend für was weiß ich was. Und dann landest du eben in dieser Stadt und dann ist das Haran heißt die, alles mit Palmen, Hochhäusern. Soll angeblich eine türkische Stadt sein, habe ich es zumindest vernommen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen,
ja.
Ich weiß gar nicht, ob es Haran auch wirklich gibt oder ob das halt nur so eine Fantasiestadt, die in diesem türkischen Raum angesiedelt ist.
Zumindest ist Haran ziemlich von Russen bevölkert, hatte man so bei der deutschen Synchro das Gefühl. ist vielleicht eine türkische Stadt, die von den Russen eingenommen wurde. Man weiß es nicht genau.
Okay, aber es weiß auch keiner von euch, ob es die tatsächlich gibt oder ob das nur so eine Fantasie. Okay, mich hat sie im ersten Moment komischerweise eher so an Tel Aviv oder so Caracas oder sowas erinnert. So diese, auch so fast schon eher Caracas, so diese südamerikanische Städte, wo es einerseits so Hochhäuser gibt und auch sehr bergig, aber es gibt auch Slumviertel. Und da ist mir als eine der ersten Sachen aufgefallen, oha, das ist ja richtig hübsch. Also ich war im ersten Moment, als ich dann meinen Blick so über die Stadt habe schweifen lassen und dann ging da so die Sonne, war dann gerade so am höchsten Punkt im Himmel und es war alles in gleißendes Sonnenlicht getaucht und man konnte echt weit schauen und sieht in der Entfernung so Hochhäuser und da qualmt's raus und da habe ich mir gedacht, genau, die Vögel fliegen rum und da habe ich mir jetzt erst im ersten Moment gedacht, okay, also das ist jetzt so genau das Niveau, in Anführungsstrichen, was ich mir auf der PS4 erwarte. Wie ging es da dir, Rainer, beim Spieleinstieg?
Also ich habe es auf PC gespielt und musste ein bisschen zurückschrauben einmal die Details auf meinem ein bisschen zu betagten Rechner. Allerdings, ich war auch begeistert davon. Also mir hat das ebenfalls gut gefallen. Also ich nehme mir an, um auf das vorher zurückzukommen, das ist so, also die Stadt ist, glaube ich, tatsächlich fiktiv und ist so wahrscheinlich ein bisschen so, wie sich halt Nordeuropäer, wie ja die Entwickler ja sind, in Polen, Techland, wie sich die halt ein bisschen so Mittelmeer-Mini-Metropole auch vorstellen. Also ich glaube, da wird dann alles ein bisschen hineingeklappt, was es alles so gibt. Und darum erinnert es vielleicht auch ein bisschen an Südamerika, wie du gesagt hast. Also mir hat es besonders gut gefallen, eben diese kleinen Details, eben der bewegte Rauch, dann eben auch die Vögel und so. Also man hat beim ersten Blick tatsächlich das Gefühl, dass man da also nicht nur eine Kulisse vor sich hat, sondern eben eine lebendige oder zumindest untote Stadt.
Ja, also ich finde, das kann man nahtlos so stehen lassen. Also der Moment, wo du das Hochhaus verlässt und dieser erste Blick ist, wo du denkst, oh, jetzt bin ich wirklich im Spiel angekommen, wo dich das Spiel quasi zum ersten Mal allein in die Welt freilässt. Das sind ja eben diese Momente, wo oben diese Vögelschwärme am Himmel vorbeiziehen und so. Und du gehst so diese Treppe als erstes runter, du hast diese zerstörten Autos, manche Autos brennen an den Hauswänden, sind Graffitis, du hast unheimlich viele Lensflare-Effekte. Ich habe es jetzt auch auf dem PC gespielt, in höchsten Einstellungen, muss ich sagen, und da sieht's wirklich auch für aktuelle Maßstäbe richtig, richtig gut aus. Das Einzige, was so ein bisschen abfällt, sind technisch gesehen, würde ich sagen, die Zombies, die doch sehr geklont sind. Aber ansonsten, die Umgebung ist, also da ist man erstmal schon schön am Staunen und am Gucken, sag ich mal.
Das auf jeden Fall. Und ich habe mich dann auch im ersten Moment, ich kenne beide Vorgänger, und zwar ist das ja auch vom gleichen Studio, und zwar Dead Island. Das sagen wir jetzt einfach völlig wertungsfrei hier an der Stelle. Und da habe ich gedacht, okay, ich fühlte mich sehr zu Hause so, also von der Art, wie die Grafik ist und wie man sich da irgendwie, wie die Zombies reagieren und was man dann machen kann und das Kampfsystem, dass man aus der Ego-Perspektive eben auf die Zombies dann einprügelt und dann hat man Hieb- und Stichwaffen und man kann die dann craften und die gehen kaputt, wenn man sie zu lange benutzt und das hat sich alles sehr so wie aus den Vorgängern angefühlt, also aus den geistigen Vorgängern, sag ich mal, weil ist ja ein anderer Name, der da drauf steht, aber da habe ich mir gedacht, ach so, das ist ja, naja, das kennt man so. Haben sie im Prinzip sich jetzt nicht das Rad nicht neu erfunden, sondern haben sich einfach halt selber nochmal zitiert und einfach eine Next-Gen-Version ihrer bekannten Spielemarke gemacht. Und dann geht's aber los, nämlich mit dem Freerunning, was man dann relativ schnell im Tutorial beigebracht bekommt. Und da muss ich sagen, okay, das hat mir auf einmal dann eine ganz neue Welt eröffnet, weil ich habe mich dann auf einmal ganz anders durch die Stadt bewegt, als ich es jetzt in den Vorgängern gemacht hätte. Und das hat dann bei mir dafür gesorgt, dass ich mir zumindest gedacht habe, oha, da ist doch mal auf einmal was ganz anderes drin und eine Idee, die dieses Konzept des Zombie-Metzelspiels durchaus extrem sinnvoll erweitert, aus meiner Sicht, Rainer.
Aus meiner Sicht auch natürlich. Also das Parcours-System ist wunderbar. Also es ist natürlich nicht Mirror's Edge, das ist klar, aber es funktioniert hervorragend, sobald man einmal ein bisschen aufgelevelt ist, muss man dazu sagen. Aber das Problem, was ich dabei sehe, da kann ich ganz an das anschließen, was Frank vorher gesagt hat. Man verlässt den Turm und man sieht diese wunderbare Stadt und man hat irgendwie wieder Lust, plötzlich drauf loszulaufen. Und da kommt leider der Haken, weil die Story verlangt von uns, dass wir da buchstäblich 20 Meter nach links gehen, um dort den nächsten Talking Head anzusprechen, der uns dann eine weitere Mission gibt. Das heißt, das ist für mich recht symptomatisch eigentlich für das Problem von dem Spiel. Es gibt uns diese riesige Stadt, aber es scheucht uns dann eigentlich doch immer nur von einem Punkt auf der Minimap zur nächsten. Also das war das Problematische. Und da nutzt eigentlich auch das Parcours recht wenig, weil man für meinen Geschmack zumindest zu wenig Gelegenheit gehabt hat, sich im Rahmen der Story, die sich da drüber gestülpt hat, eigentlich einfach frei zu bewegen und drin zu sein. Ich meine, natürlich ist da DayZ als andere Sandbox ein wahrscheinlich unpassendes Vergleichsspiel. Nur ich habe halt gefunden, die große Schwachstelle dran ist tatsächlich eben die Story. Über die Story braucht man eigentlich kein positives Wort verlieren, meiner Meinung nach. Leider.
Oha, da müssen wir gleich mal diskutieren. Mhm. Frank, wie ging es dir mit dem Freerunning- bzw. Parkour-Konzept?
Genau, es war ja so quasi als das Parkour-Zombie-Spiel angekündigt worden. Also man hatte das ja so Mirror's Edge-mäßig erwartet und ich glaube, so haben sie es auch beworben und so wurde es auch immer wieder verlautet. Und ich fand das Klettersystem relativ eingängig und relativ einfach. Also ich fand es auch von Beginn an unheimlich leicht zu laufen. Ich bin damit relativ schnell klargekommen. Und was natürlich auch im Verlauf des Spiels spürbar ist, dass wenn man langsam auflevelt, man einfach mehr Ausdauer bekommt und diese Dinge. Ich fand, das macht das ganze Spiel ja einfach so beweglich, dynamisch, schneller. Und du hast halt auch irgendwie so ein Überlegenheitsgefühl, wenn du ganz einfach tagsüber über die Dächer läufst und die lahmen Zombies unter dir lässt, sage ich jetzt mal. Dadurch gibt es auch ein relativ schön unterschiedliches Szenario, finde ich, weil du tagsüber doch ganz sicher durch die Stadt marschieren kannst, obwohl überall die Horden von Untoten rummarschieren. Also das tut dem Spiel auf jeden Fall mega gut. Und ich finde, das ist auch eben der eine Punkt, was das Spiel so, ja, ich will jetzt nicht sagen glaubhaft macht, aber wo ich jetzt nicht denke, oh mein Gott, warum bringt der Typ sich nicht in Sicherheit? Also mir hat das Ganze Spaß gemacht, dass sie es einfach eingebaut haben.
Und ich finde es halt auch sinnvoll in der Spielwelt verortet, weil man sich halt denkt, okay, was soll denn Freerunning ein Zombie-Spiel? Das macht aber gar keinen Sinn. Aber es macht eben deswegen Sinn, weil Zombies natürlich blöd sind und eigentlich relativ nichtstuend auf den Straßen rumstehen. Also das heißt, wenn du über die Dächer gehst, bist du da meistens relativ sicher, weil gut, ab und zu steht mal ein Zombie irgendwie auf einem Balkon oder mal in einem oberen Stockwerk von der Wohnung. Aber im Regelfall bist du, wenn du dich von den Straßen fernhältst, eigentlich immer relativ sicher und kannst da auch dich in Ruhe mal umschauen. Und es hat schon dafür gesorgt, dass ich die Spielwelt irgendwie ganz anders gelesen habe. Also so dieses, ich stand ganz oft irgendwie auf einem Dach und habe jetzt geguckt, okay, da hinten musst du jetzt hin. Wie gehst du jetzt da? Okay, dann springst du jetzt hier auf das Garagendach runter, dann schaust du, ob du hier oben über die Mauer laufen kannst. Dann kannst du hier am Balkon hochklettern. Also ich finde, man hat auf einmal diese Spielwelt für mich zumindest ganz anders wahrgenommen. Und weil ich wirklich schon versucht habe, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ich habe schon versucht, eigentlich immer den Zombies aus dem Weg zu gehen. Weil das war so eine Sache, das Kämpfen hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Weil da habe ich mich am Anfang echt, die Zombies sind eine Bedrohung, gerade in den ersten Spielstunden. Da, ja, wenn dich da einer anfällt oder zwei, dreimal zuschlägt, bist du eigentlich hin und verlierst dann halt auch gesammelte XP-Punkte, was immer sehr ärgerlich ist, weil du halt gerade am Anfang schnell leveln willst, um irgendwelche coolen Features freizuschalten. Und da muss ich sagen, ich habe am Anfang wirklich versucht, geradezu nie den Boden zu berühren und wirklich dieses Freerunning komplett auszunutzen. Rainer, jetzt hast du schon gesagt, die Story ist blöd. Was mir da aber ganz cool gefallen hat, war so ein bisschen dieser Story-Twist ist vielleicht übertrieben, aber man stellt ja schon so fest, dass man eigentlich als so, oh, ich bin der Geheimagent, ich springe jetzt hier ab und dann stellt man fest, dass man selber eigentlich irgendwie so ein bisschen der Böse ist, weil die Leute, die man dann trifft, die reagieren so ein bisschen kritisch auf dich, du arbeitest für diese Behörde und und dann fängt man halt an, so ein paar Sachen zu machen, wie zum Beispiel, man stellt dann irgendwie einen Funkturm wieder her, damit irgendwie die Kommunikation mit einem anderen Teil der Stadt funktioniert und dann bedanken sich die Leute auf einmal bei dir und sagen, danke, dass du das gemacht hast und so, und dann merkt man eigentlich, okay, also eigentlich bin ich hierher gekommen, um ich bin eigentlich der Böse, aber wenn ich denen hier helfe, dann bedanken die sich auf einmal von mir und dann wendet man sich ja auch so ein bisschen gegen diese eigene den eigenen Auftraggeber. Und gut, wird jetzt kein Oscar gewinnen, aber ich fand es zumindest eine ganz nette Idee.
Naja, also wird man nicht nur keinen Oscar gewinnen, sondern ist leider meiner Meinung nach ja von der ersten Sekunde an ziemlich eindeutig. Also man bekommt ja seine eigene Organisation, diese GRE, die bekommt man ja nie zu Gesicht. Man hört ja immer nur die Stimme im Ohr, wenn man da anruft. Und es ist eigentlich wirklich schon ganz, ganz am Anfang, wo man da, also Mini-Spoilerchen, wo man tatsächlich da das Gegenmittel zerstört, obwohl man es gerade irgendwie gesichert hat, nur aus irgendwelchen politischen Gründen, die einem nicht einmal erklärt werden. Das heißt also, für einen Story-Twist müsste es mir später kommen und also man hat eigentlich gar keine Verbindung mit dieser Vereinigung, für die man da arbeitet. Für die anderen Menschen, die man da die ganze Zeit im Tower und sonst wo in der Quarantänezone trifft, na, die sind sozusagen aus Fleisch und Blut, aber also ich sehe da nicht so wirklich eine gute Motivation drinnen, weil tatsächlich, ich meine, wie soll es anders funktionieren? Also es gibt keine Exposition, die irgendwie unsere Loyalität zu dieser großen, gesichtslosen Organisation da irgendwie verständlich machen sollte, würde ich sagen.
Ja, es wirkt sehr klischee-mäßig, ne? Also es wirkt so wie aus 100 Filmen abgeguckt und so, und man kann ja auch immer so ein ganz klein bisschen vorher erahnen, wie geht's vielleicht weiter. Also dem Spiel hätte etwas mehr Story oder etwas tiefgreifendere Handlung sicherlich gut getan.
Weniger, meiner Meinung nach. Also ich muss wirklich sagen, wenn man Zombie-Filme anschaut und wenn man das Genre irgendwie kennt, also die besten meiner Meinung nach sind die eigentlich sich auf die Story weglassen. Also das Setting ist eigentlich die Story. Und leider hat auch dieser Titel jetzt in dem Sinn ja nicht wirklich was Neues dazu gebracht. Das ist eben das Problematische. Also wenn man mit einer so klischeebeladenen und geschichtsbeladenen Setting anfängt, dann wäre es natürlich super, wenn man schon so viel Story hat und wenn man schon so viel Gott sei Dank skippbare Cutscenes anhorchen muss, dann wäre es super, wenn es ein bisschen außerhalb des Klischees stattfinden könnte. Also danke für den Skip-Button, Techland. Super.
Was mir an der Story eher, beziehungsweise ist eigentlich nicht Story, sondern es ist dieser klassische Fall von ludonarrativer Dissonanz, das schöne Buzzword, nämlich, hey, ich bin der gestellte Spezialagent und ich werde alleine auf eine Mission in eine Stadt geschickt und ich bin aber außer Atem, wenn ich dreimal mit einem Hammer zuschlagen muss.
Das hat, glaube ich, alle genervt.
Ja. Und das ist halt so ein bisschen so, okay, das ist auch nur ein Mensch, also das heißt, der kann natürlich auch nicht 8 Stunden am Stück im Dauersprint rennen, verstehe ich alles, aber also, dass der halt wirklich komplett mit seiner Kondition am Ende ist und halt, wenn er mit dreimal mit einem Hammer zuschlagen muss oder zweimal nach irgendwie einem Zombie tritt und dann schon ins schwere Atmen gerät, das fand ich natürlich ein bisschen krass. Und ludonarrative Dissonanz deswegen, sie brauchen es halt natürlich, damit sie ihr Level-System einigermaßen sinnvoll einbauen können, damit sie dir auch einen Grund geben, warum du hochleveln musst, nämlich damit du halt vielleicht auch mal 4 Hammerschläge machen kannst, ohne sofort komplett mit der Kondition am Boden zu sein. Das fand ich so ein bisschen komisch, aber ich hab's halt akzeptieren können, weil ich mir gesagt, ja gut, dafür kriege ich dann dieses Level-Up-System, was du aber auch wieder doof fandest, Rainer, höre ich aus deinem Lachen raus.
Naja, das Problematische ist ja dran nicht nur, dass man am Anfang als Geheimagent irgendwie nach 3 Schlägen mit dem Hammer irgendwie sofort außer Atem ist, sondern dass nach weiteren 3 Schlägen der Hammer kaputt ist und dass man nach weiteren 300 Schlägen plötzlich irgendwie wie Superman die Wände hochlaufen kann, über Zombies springen. Na, also meiner Meinung nach, es ist eine Unart des Modern Game Designs, meiner Meinung nach, meiner ganz bescheidenen Meinung nach, tatsächlich alles in so ein Spiel rein zu klotzen. Also von Crafting über Items, die man sammeln und verbinden muss, bis zur Item Durability, also eben tatsächlich, dass es so der schwere Eisenhammer, mit dem ich da die Matschbirnen irgendwie verwüste, dass der nach 5 Schlägen irgendwie zum Wegwerfen ist, weil er kaputt geht. Das sind lauter Sachen, die das Spiel nicht braucht. Genauso auch die Skills. Also ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn, also wieder meine subjektive Meinung, natürlich, es ist ja dieses Spiel und nicht das, wie ich es gern gehabt hätte. Ich nehme es zur Kenntnis.
Hashtag sorry meine Meinung.
Das ist genau, sorry meine Meinung. Nur, meiner Meinung nach tut sich eigentlich das Spiel dadurch auch keinen großen Gefallen, weil, wie du vorher gesagt hast, der einzige Grund, warum man irgendwie das zähneknirschend auf sich nimmt, diese ludonarrative Dissonanz, ist eben, damit man dann in diesem Skilltree ein bisschen weiter nach unten kommt und mehr hat. Also, es hat keine Verankerung in der Story, es ist eine Spielmechanik, die mehr oder weniger da drinnen ist, weil so hat man es eben. Das ist wahrscheinlich das Erbe von Dead Island, das ja doch mehr Rollenspiel noch war. Allerdings, ja, ob es nicht besser gewesen wäre, einfach da das Rollenspielerbe ein bisschen zurückzustellen und ein bisschen mehr in Richtung Action zu gehen, weil die Action-Teile finde ich ja prinzipiell eigentlich viel besser gelungen als den Rollenspielanteil.
Okay, also Looten und Devil ist doch geil, da bist du doch bei mir, oder Frank?
Ich bin jetzt, was mich immer extrem stört, so in meiner Spielhandlung, wenn ich jede Schublade aufmachen muss, wenn ich jeden Schrank aufmachen muss. Da gab es ja Szenen, wo du durch Gebäude gehst, wo wirklich auf einem Flur 25 Spinte stehen. Und das gruselt mich dann schon, wenn ich da reinkomme und quasi diesen Impuls schicke, dass ich weiß, wo etwas ist. Und ich dann sofort sehe, Mensch, jetzt blinken hier 20 Quadrate auf und ich muss zu jeder Türe hingehen. Und ich brauche das Zeug ja. Also, es ist grundsätzlich immer okay, Kisten zu finden, finde ich, dann irgendwas zusammenzubauen und so, sich zu leveln und solche Geschichten. Mir ist es an der Stelle ein bisschen too much gewesen. Ich habe es gemerkt, dass ich hinter im Spiel wirklich Gegenstände brauchte und dann bewusst gesucht habe. Und dann, da bin ich dann so ein Spieler, der eigentlich dann faul ist, sage ich jetzt mal. Also ich will dann eigentlich lieber, dass es irgendwie vorangeht und weitergeht, dass sich was tut und so. Ich bin da sehr, sehr, ja, quengelig, wenn es um das reine Sammeln von kleinen Pflanzen geht und sowas.
Ja, die meisten dieser Systeme haben ja nur den Sinn, um die Spielzeit zu strecken. Das ist ja leider das Problem. Haben ja wenig Spiel, macht ja wenig Spaß, also in jeden Schrank zu schauen, also da ist der Spielspaß ja eher gering, würde man jetzt sagen, bei mir zumindest.
Am Anfang habe ich auch noch gedacht, wenn ich so eine Kiste aufbekomme, die schwer ist, wo sie ja das Dietrich-System komplett einfach von Skyrim geklaut haben, also wirklich so 1:1 das Gleiche, und du machst die schwere Kiste auf und du erwartest jetzt irgendwie die Magnum und die Waffe, und dann machst du das auf und da liegt drin Kaffee und ein Rohr.
Ja, genau.
Da war ich echt pissed.
Das ist mir auch teilweise gegangen. Ich habe es teilweise an manchen Stellen versucht, die Kiste, und dann hat mich immer wieder ein Zombie angefallen. Dann habe ich irgendwie so, du hast so Böller oder so, also so, wie heißt das so? So
Firecracker.
Firecracker, genau, aber wie heißen die auf Deutsch? Ich wollte jetzt das englische Wort vermeiden, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich die geworfen und habe irgendwie die Zombies versucht abzulenken, damit sie von dieser Kiste weglaufen. Und hat es endlich geklappt, und es war halt eine Viertelstunde Aktion, an diese Kiste ranzukommen und die endlich aufmachen zu können. Die dann auch noch, ich habe mir 15 Dietriche kaputt gebrochen, weil die halt alle an diesem schweren Schloss kaputt gegangen sind. Dann machst du sie auf und dann ist halt wirklich Kaffee und ein Rohr drin mit 100 Schaden. Und meine Axt, die ich habe, hat halt irgendwie schon 200. Und dann denkt man sich, ja toll, für dieses eine Rohr hat sich das jetzt halt überhaupt nicht gelohnt, diese ganzen Materialien zu opfern. Also da hätten sie irgendwie, ich weiß nicht, ob diese Kisten dann zufallsgefüllt sind, aber da habe ich mich auch an meinen Stellen eher ein bisschen verarscht gefühlt. Aber gut, Skyrim ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil was mir auch aufgefallen ist, ist, dass man sehr, sehr viel Nebenmissionen machen kann, wenn man das möchte. Und es hat sich tatsächlich teilweise so ein bisschen angefühlt wie in Skyrim, nämlich viel rumlaufen, hier noch eine Mission annehmen, da noch einen Questgeber finden, dann hier die Mission abgeben und sich die Belohnung abholen. Und man kann da wirklich, ich glaube, wenn man die Hauptstory nur macht, dann ja so 10-12 Stunden ist man wahrscheinlich durch. Ich habe aber das Gefühl, dass man da einfach hunderttausende Nebenmissionen machen kann und das Spiel dann wahrscheinlich nochmal die vierfache Spielzeit hat. Ich habe relativ wenig, ich habe am Anfang ein paar Nebenmissionen gemacht, aber dann hat mich auch so ein bisschen die Lust verlassen an den Nebenmissionen, wie es halt auch bei Skyrim dann passiert ist. Haben die euch eher gestört, Frank, wenn du mal anfängst, oder fandest du es eigentlich cool, dass da sowas drin ist?
Ich muss sagen, sie haben jetzt halt nicht genervt, das war ganz schön. Also die sind halt überall da, du kannst halt immer irgendwas machen, aber es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, boah, ich werde jetzt hier gezwungen und wieso habe ich mir jetzt hier so eine Nebenmission geangelt, die ich gar nicht haben wollte. Was ich hinterher komplett habe links liegen lassen, wenn irgendwo einer von Zombies angegriffen wurde, die Leute haben mir gerufen, hilf mir! Hilf mir! Und ich habe mir gedacht, nee.
Keine Zeit!
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott und so. Und dann bin ich halt einfach mal weiter. Also das waren so die Szenarien, wo ich den Leuten dann meistens nicht geholfen habe. Aber ich fand das halt okay.
Geil, du hast
halt
mein Leben gerettet. Ich bin dir unendlich dankbar. Ja. Hier ist deine Tüte Kaffee.
Ja, genau. Also so, das war, also die habe ich halt komplett gar nicht gemacht. Hier und da hat man es einfach mal mitgenommen, um XP zu kriegen. Ich denke mal, das Spiel lebt aber nicht von den Nebenmissionen.
Rainer?
Zum Glück nicht. das Problem bei den Nebenmissionen bei dem Spiel und genauso wie bei Skyrim ist ja auch, dass auf kurz oder lang, wenn man überall nur mit den NPCs spricht, man irgendwann einmal eine Karte hat, wo überall Rufzeichen auf einen warten, und das fängt dann ganz schnell an, so irgendwie richtig in Arbeit auszuwarten. Ach, da drüben muss ich auch noch hingehen, und da sind schon auch wieder 5, die was von mir wollen. Also weniger wäre mehr gewesen, meiner Meinung nach, auch hier. Und das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen schade, weil, wie wir vorher schon gesagt haben, die Welt ist ja super. Und man kann in der Welt eben abseits von diesem ganz strikten Gerüst mit Hauptstory und Nebenmissionen und eben dann, wie du erwähnt hast, Frank, vielleicht so ganz kleine und aber auch wirklich ganz langweilige Hilfsmissionen, die so in ein paar Minuten abgehakt sind, wirklich wenig machen. Also, und die Missionen selbst, also ob es jetzt die Hauptstory-Missionen sind oder die Nebenmissionen, es sind trotzdem zum Großteil Fetch-Quests. Also gerade nicht Schlag diese 7 Ratten tot. Eben. Und das ist tatsächlich wirklich furchtbar schade, weil wir haben tatsächlich schon 2015 und das ist wirklich Game Design leider.
Man würde einfach ein bisschen mehr erwarten, als immer geh zu Punkt B und komm zu Punkt A zurück, oder? Also das ist so.
Ja, schön gewesen, ja. Vor allem, weil die Welt ja eigentlich dazu einlädt. Also es war, glaube ich, ein Review von Rock, Paper, Shotgun, wo also, ich glaube, John Walker war das, gesagt hat, es ist super, wenn man in der Welt einfach sich seine eigenen Ziele sucht. Wenn man also herumwankt und eben so, wie du vorher gesagt hast, Daniel, versucht tatsächlich den Boden nicht zu berühren. Der Boden ist Lava, überall Zombies, man bleibt oben. Allerdings, das Spiel selbst motiviert einen sehr wenig, so zu spielen. Also Emergent Gameplay oder wie man es auch nennen will, dass man tatsächlich, dass ich seine eigenen Spielziele sucht und damit spielt, sondern das Spiel es ist dann eigentlich eher so, dass man, wie ihr gesagt habt, dann eigentlich immer wieder zu den eher langweiligen Nebenquests und zu dem langweiligen Kistenabklappern zurückkehren muss, weil man ja vorwärts kommen will. Das ist ja schade, es stellt sich ein bisschen ein Bein selbst, meiner Meinung nach.
Bei mir war es immer so, der Vorteil ist, dass die Nebenmissionen, wenn die nicht aktiv sind, also wie man das auch aus Rollenspielen kennt, man kann Missionen jeweils, also man kann eine als aktive Mission anzeigen, dann wirst du da auch hingeführt auf der Karte. Oder du kannst sie eben nicht auswählen und dann siehst du sie als schwaches Symbol so auf der Karte angezeigt. Und ich habe die meistens so im Vorbeigehen dann mitgenommen, dass ich gesagt habe, ah, ich muss jetzt, um die nächste Hauptmission zu erledigen, muss ich jetzt eh da drüben hin zum östlichen Teil der Karte. Und da sind 2, 3 Fragezeichen auf der Karte. Auf dem Weg dorthin gucke ich mal, was da ist. Und gut, perfekt, hier kannst du dir eine Belohnung abholen, weil die Mission schon gemacht hast. Und hier musst du noch irgendwie irgendwas anderes, eine Kiste aufmachen und so, dann machst du das halt auf dem Weg dorthin. Also ich habe die Nebenmission.
Aber es ist doch wie durch Kurierboten-Optimierungsstrategie.
Ja klar, oder? Aber ich meine so, ich meine wie gesagt so, deswegen ist ja das Beispiel Skyrim gar nicht so weit hergeholt, komischerweise, weil da macht man ja genau das. Mit dem einzigen Unterschied, dass Skyrim da wenigstens noch eine Schnellreisefunktion hat, damit man es schnell abklappern kann, was hier halt völlig fehlt. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die Entwickler ihr eigenes Parcoursystem so geil fanden, dass sie gesagt haben, nee, also das müssen
genau,
wir.
Man soll ja, man muss ja durch die Stadt laufen, komme, was wolle.
Genau.
Und sie, das, also ich finde, also für mich hat es auch so ein bisschen davon gelebt, dass es einfach schön ausgeschaut hat, durch die Stadt zu laufen und die Stadt so ein bisschen zu erleben. Und dann, ich finde, was wir bisher noch total vernachlässigt haben, ist ganz einfach, dass es sich nachts ja wirklich komplett anders anfühlt und komplett anders spielt. Also so habe ich das jedenfalls empfunden. Also ja, tagsüber absolut. War ich halt irgendwie total straight und sicher und habe halt hier irgendwie meine Läufe gemacht und eben was erledigt. Und nachts war es dann stellenweise so, dass ich echt gekeucht habe, beziehungsweise meine Spielfigur gekeucht habe, weil ich ja nur noch am Flüchten war. Und jedes Mal, wenn ich mich hinter der nächsten Mauer in Sicherheit geglaubt habe, bin ich einfach wieder in so einem Meer von Zombies gelandet.
Du hast es am Anfang schon mal kurz angesprochen mit der Nacht, Frank. Und ich habe das absichtlich jetzt auch so ein bisschen ignoriert, weil das war so einen kleinen Plot-Twist für diesen Podcast hier reinzubringen. Nein, weil alles nichts falsch gemacht. Nämlich, das war sowas, was dann irgendwie, als ich das erste Mal eine Nacht erlebt habe, da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja nochmal ein neuer Aspekt für dieses Spiel. Und ich finde die Nacht tatsächlich ziemlich geil, weil da mutiert dieses Spiel auf einmal zu so einem, fast schon zu so einem Survival-Horror-Spiel, weil du siehst nichts, es ist alles stockfinster, du hast eine kleine Taschenlampe, mit der du leuchten kannst und selbst wenn du die anmachst, ist es eigentlich falsch, weil dann lockst du halt Gegner an. Nachts sind die Gegner alle doppelt so schnell wie du und kämpfen, glaube ich, auch besser, also machen mehr Schaden. Dann gibt's schwere Gegner, die dich auf weite Entfernungen anspringen können. Und auf einmal hast du so ein ganz anderes Spiel, was sich völlig anders anfühlt. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist auch mal eine coole Idee, weil das kannte man halt aus irgendwie Dead Island oder sowas jetzt auch überhaupt nicht, dieses Nacht. Und daher kommt ja auch Totes Licht, der Name von diesem Spiel. Ich fand das nachts im Prinzip super, dass sie das eingebaut haben. War für mich jedenfalls eine gute Idee. Rainer wird jetzt sagen, nee, braucht man nicht.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also es gibt durchaus sehr viele Teile die von dem Spiel, die mir sehr gut gefallen haben sogar. Die Nacht hat mir auch sehr gut gefallen. Was, gleich wieder herummäkeln jetzt, Österreicher schimpft die ganze Zeit. Nein, eine Kleinigkeit, die mich, genau, das ist schon Teil von Folklore. Was mich daran gestört hat, jetzt kommt es nämlich, ist tatsächlich, man wird aber nicht sanktioniert, wenn man stirbt. Also die Nacht ist tatsächlich wirklich furchterregend und es ist ein bisschen wie Survival Horror, nur tatsächlich, wenn ihm dann die Volatiles irgendwie wenn ihm die erwischen und man ist tot, dann wacht man einfach ein paar hundert Meter weiter im nächsten Safehouse wieder auf und hat halt 800 Survival Points weniger. Das haben jetzt, also die klassischen Survival Horror-Spiele, Resident Evil und wie sie alle heißen, wird man natürlich eindeutig. Also da hat man mehr Motivation, jetzt nicht unbedingt zu sterben. Mir ist das in den Missionen dann teilweise ganz komisch aufgefallen. Also das ist irre dramatisch, Cutscenes etc., wie man es so gern hat. Und Nacht, und man wird verfolgt und tatsächlich man stirbt, passiert ja häufiger. Naja, und dann wacht man plötzlich einen halben Kilometer oder einen Kilometer entfernt auf und muss da irgendwie zurückjoggen in der Nacht zu dem Ort, wo man gerade gestorben ist, um weiterspielen zu können.
Okay, klar, der einzige negativer Aspekt, wenn man stirbt, ist eben tatsächlich, dass man halt den bis seit dem letzten Savepoint oder ich weiß nicht, was es dann war, erspielten XP-Stand dann verliert. Das ist nicht so mega tragisch, weil man meistens sowieso relativ viel XP bekommt, weil man XP dadurch bekommt, dass man eben diese Sachen macht. Also das heißt, sprich, wenn man läuft, es gibt 3 Upgrade-Systeme, nämlich irgendwie Survivor Rank, Agility Level und Power Level. Und Power Level ist halt alles, was mit Kämpfen zu tun hat. das kriegst du einfach dadurch, dass du kämpfst, und Agility kriegst du dadurch, indem du halt möglichst viel Freerunning machst, möglichst viel coole Effekte, möglichst viel Entfernung überwindest oder raufspringst, also quasi Höhenmeter zurücklegst, und so kriegst du die freigeschaltet, und wenn du da halt gerade irgendwie relativ viel, und deswegen ist es ja auch so, dass man nachts eigentlich, weil man sich denkt, ja, wenn nachts alles schlimmer ist, warum soll ich denn da rausgehen, der Twist ist natürlich, dass nachts gibt's halt doppelte Erfahrungspunkte, und daher lohnt sich's halt auch eigentlich nachts rauszugehen, und es gibt halt sogar Missionen, die von dir verlangen, dass du nachts rausgeht, weil halt irgendein bestimmter Aspekt, der ist halt irgendwie, was ich, du musst irgendwelche Lichter einsammeln von irgendwelchen Brückenpfeilern, und du kannst aber nur nachts sehen, welche Lichter noch funktionieren, und dann ist eigentlich mal eine ganz cooler Twist oder coole Erklärung durch die Story, warum du jetzt auch nachts raus musst, weil sonst könntest du eigentlich immer in diesen Safe Zones bleiben.
Interessanterweise, man kann ja auch immer schlafen gehen, um auf die Nacht zu warten. Ich glaube, es geht aber nicht umgekehrt, oder? Kann man auch nachts schlafen gehen, um zu sagen, uah, das ist mir jetzt doch zu gruselig, ja, und ich würde lieber bei Sonnenschein rumlaufen.
Genau, du, ja, kannst,
das geht, das,
wenn
ist
du auch, habe ich oft gemacht.
Ja. Ja. Also das ist mir ist immer nur tagsüber aufgefallen, möchten Sie schlafen, um auf die Nacht zu warten? Wo ich gedacht habe, oh mein Gott, nein, will ich natürlich nicht. Ich bin ja froh, wenn die Sonne hier scheint in dem Spiel. Also ich fand es tatsächlich, ich habe es halt abwechselnd mal über Boxen gespielt und auch wieder mit dem Kopfhörer. Und ich fand, wenn du es einfach, ich sag jetzt mal pauschal, nachts spielst und im Spiel auch Nacht ist und du spielst es halt mit einem Kopfhörer, dann ist es doch ein relativ intensives Erlebnis, wenn du von diesen, sind das Schattenjäger? Ich weiß nicht mehr, wie die schnellen Zombies heißen. Die hatten ja einen bestimmten Namen. Also wenn du von den Zombies gejagt wirst, dann finde ich, ist es doch schon ganz schön ergreifend. Fand ich jetzt so.
Das sind die Rollerteils, die Rainer angesprochen hat.
Genau. Ja. Ich hätte es ja gern noch strenger gehabt eben. Ich bin ja ein großer Roguelike-Fan und Permadeath und so ein Scheiß. Das alles, das macht das alles ganz spannend dann zusätzlich noch. Eben, ich würde da gern mehr bestraft werden. Ich hätte es gern härter.
Ja, okay, kann ich schon nachvollziehen. ja, ich verstehe schon, also, dass man halt einfach sagt, wir hatten ja letztens auch bei Resident Evil die Diskussion, dass, okay, ist das jetzt altbacken? Muss das heute noch so sein? Und Micha war da der festen Meinung, dass auf jeden Fall muss das so sein, dass man halt, Resident Evil hat jetzt kein Permadeath, aber zumindest du verlierst halt alles bis zum letzten Save Point, und es kann halt teilweise bei Resident Evil 2 Stunden her sein, und dann geht's halt um was, und auf einmal bekommt halt dieser Survival-Horror einen ganz anderen Horror, wenn du nämlich sagst, scheiße, jetzt habe ich die letzten 2 Spielstunden ins Sand gesetzt, weil ich doch zu geizig war, um ein Farbband zu opfern hier mal für einen Speicherpunkt. Und was mir noch irgendwie so bei den Kämpfen aufgefallen ist, so blöd wie das klingt, aber ich hatte mit eine der besten Schießereien hatte ich jetzt bei Totes Licht in einer der weiteren Missionen, weil irgendwie diese, selbst die Schießereien fühlen sich total dreckig an und so richtig, die Waffen haben Wumms, und es ist aber auch keine geile Ballerei, dass du sagst, oh hier, ich fetz die, hau die Kugeln raus, sondern weil Kugeln sind halt auch nicht irgendwie, du hast
sind sehr rar gesät, genau. Ja.
Und das fühlt sich eher nach so einem, also auch die Kämpfe gegen Menschen oder auch gegen Zombies, das fühlt sich alles immer eher so nach so einem dreckigen Überlebenskampf an, und ich habe mich danach nie irgendwie gut gefühlt, sondern ich war einfach immer froh, dass ich überlebt habe. Und diese Schießereien machten jetzt auch nicht so wirklich Spaß, die waren eher so eindringlich und waren dann eher so, ja, jetzt hast du die halt alle über den Haufen geballert, aber hast halt ewig viel Munition dafür und Munition ist kostbar, und überhaupt eigentlich macht es gar keinen Spaß, auf diese Menschen zu schießen, weil warum schieße ich auf Menschen, wenn die Zombies ja eigentlich die Bösen sind? Und das fand ich, das hat sich mir sehr eindringlich erschlossen, und ich muss tatsächlich sagen, diese Schießereien haben mir da einfach nochmal mehr bedeutet. Vielleicht liegt es auch wieder einfach daran, dass ich da, dass man halt sagt, ja, bei Call of Duty oder was weiß ich, Battlefield ist halt Munition keine Mangelware. Da ballerst du halt rum, und da ist einfach dieses Hurra vorwärts und alles über den Haufen schießen, gehört halt einfach dazu. Das hast du halt da überhaupt nicht. Und deswegen fand ich diese Art und Weise, wie die Kämpfe, das wurde ja auch kritisiert, du wirst es wahrscheinlich auch kritisieren, Rainer, dass die Kämpfe sehr ungenau sind. Und das hat eben dafür mich gesorgt, dass das halt kein guter Kampf ist, sondern es ist einfach, du schlägst einfach wild um dich, weil du panische Angst hast und versuchst halt alles irgendwie zu treffen, und im Zweifel rennst du einfach weg.
Also wenn ich schon die Kritikerkappe heute in dieser Runde aufhabe, dann muss ich anmerken, dann möchte ich noch anmerken, also dass die Kämpfe nur wildes Gefuchtel sind, stört mich gar nicht so eher, dass sie nicht nachvollziehbar sind. Also ich habe es beim ganzen Nahkampf, und das ist ja trotzdem zu 90% Nahkampf, irgendwie nie so, das war mir tatsächlich ein bisschen, es war irgendwie ein bisschen Glückssache, ob man jetzt einen kritischen Treffer landet oder nicht, das war eben dieses Rollenspielgerüst, was da im Hintergrund werkelt oder nicht im Hintergrund, je nachdem. Und tja, also ich stimme da ganz total zu, dass also das natürlich bedingt, dass die Schusswechsel, die seltenen, dann recht beeindruckend werden, das stimmt. Aber
Und natürlich, stimmt schon, wenn man jetzt einen Nahkampf hätte oder überhaupt ein Close Combat System, das tatsächlich Spaß macht und also, wo man dann nach 5 Schlägen sich schon vorkommt wie Jet Li, okay, vielleicht ist eben das nicht, worauf die Developer hinaus wollten einerseits. Andererseits kann man natürlich so auch wirklich fast wie jede schlechte Gameplay-Entscheidung irgendwie sagen, ja, die Developer wollten das, aber genauso. Das ist schwierig zu beurteilen. Aber ich stimme dazu, also die Schießereien, die waren beeindruckend, also eindrucksvoll eingesetzt. Ein bisschen wie Last of Us, wo es ja eigentlich auch nie Spaß macht, tatsächlich sich irgendwie da zu verteidigen und seine Haut zu retten. Punkt an, das Spiel.
Also ich finde, was sie ganz gut gemacht haben, ist halt, dass es relativ viele Waffen gibt und auch mit dem Level-System die Waffen sich halt eben verändern. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Es macht dann halt auch mal Spaß, wenn du einen Baseballschläger findest, wenn du vorher mit einem Armeespaten rumgelaufen bist und solche Geschichten. Und ich persönlich hätte ganz gerne, nachdem ich dann irgendwann mal das Sturmgewehr dabei hatte, ich hätte ganz gerne auch öfter mal eine Schusswaffe gespielt, muss ich sagen. Aber insgesamt fand ich das vom Kampfsystem eigentlich ganz ordentlich. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob es im späteren Verlauf, wenn man alles aufgelevelt hat, auch Takedowns gibt. Das habe ich ein wenig vermisst, muss ich sagen. Also,
doch, die gibt's. Du hast dann diese Möglichkeit, dass du dich an Gegner von hinten ranschleichen kannst und dann kannst du sie mit einem Tastendruck quasi, dann dreht er ihn
genau, so. Genau, also das habe ich bei meinem Gameplay einfach noch vermisst. Du kannst ja deine Levelpunkte frei einsetzen in diesen Skilltrees und das ist mir einfach nicht untergekommen bis dato, muss ich sagen.
Der ist auch sehr, sehr spät, weil du musst dann wirklich in dem Power-Level-Skilltree ist es dann, glaube ich, da musst du wirklich unten die dritte Ebene erstmal erreichen und da ist es dann, glaube ich, auch noch irgendwie eine der dritten, vierten, die du erst freischalten kannst. Also da musst du schon, glaube ich, jede Nebenmission machen oder musst, ich weiß gar nicht, ich habe es noch nicht durch, deswegen kann ich nicht sagen, ob es da New Game Plus gibt, ob man es da dann nochmal machen kann. Aber ich glaube, wenn man wirklich eher nur die Hauptmission macht, dann schafft man sowieso nicht und auch nur ab und zu eine Nebenmission, dann schafft man nicht genug XP anzusammeln, um alles freizuschalten.
Ach, das spricht doch eigentlich so gegen das System, weil man tatsächlich da eine coole Fähigkeit hat und die kann man nur dann freischalten und in den letzten, weiß ich nicht, 2 Stunden des ganzen Spiels eigentlich überhaupt verwenden. Also das ist
Ich finde, das fehlt eigentlich so von Beginn an, wenn du gerade versuchst, ein bisschen schleichend, ein bisschen leiser, ein bisschen langsam zu spielen, ausweichend zu spielen, dann fehlt es mir, dass ich mich von hinten an den Zombie quasi herantaste und ich habe ein Messer dabei. Wieso kann ich das dann dem entsprechenden Zombie nicht, Entschuldigung, jetzt in den Kopf jagen?
Zu wenig also, Kaffee gesammelt wahrscheinlich.
Ja, also das hat mir dann, da haben dann die ersten 20 Stunden dann anscheinend noch nicht gereicht für.
Ja, aber das ist halt wieder ludotrivit Dissonanz. Du hast einen Spezialagent, aber der kann nicht mal mit einem Messer umgehen, weil er es halt nicht gelernt hat auf der Spezialagentenschule.
Er fuchtelt auch relativ furchtbar mit dem Messer rum. Ich fand, das Messer war eine der ungünstigsten Waffen von allen, obwohl es eigentlich von Beginn an einen höheren Schaden hatte, als wie zum Beispiel ein Spaten oder sowas. Aber das Messer war eigentlich eine schlechte Waffe.
Das habe ich da jetzt irgendwie nicht so bemerkt, aber das war ja im Vorgänger immer so, dass da auch die Reichweite einer Waffe, also sprich, ein Spaten macht vielleicht weniger Schaden, aber hat eine größere Distanz auf die, also du musst nicht so nah ran an den Zombie und da habe ich jetzt irgendwie hier keinen Wert dafür gefunden, aber ich glaube schon, dass das auch irgendwie wichtig war, dass eben tatsächlich der Spaten sich einfach besser angefühlt hat als Waffe, weil du nicht
die
so nah ran
Waffen schwingen
musstest.
Auch sehr unterschiedlich schnell. Also wenn du so ein Paddel oder sowas in der Hand gehabt hast, das Paddel hatte einen extrem hohen Schaden, sage ich jetzt mal, aber bis das Paddel ausgeholt und geschwungen war, hat sie schon wieder einen irgendwie am Hals hängen.
Ja, oder diese Säulen mit Beton dran, die da manchmal diese schweren Gegner haben, die machen zwar ewig viel Schaden, also teilweise das 4-5-fache von irgendwie einer anderen Waffe, die du gerade hast. Genau, aber du brauchst halt irgendwie 3 Minuten, bis der mal damit ausgeholt hat und er ist halt nach einem Schlag sofort für 2 Minuten irgendwie komplett platt mit der Kombination und dann denkt man sich, also ich habe die meistens relativ schnell sofort wieder weggebaut, wie sagt man da, man kann die dann in so Metall zerlegen. Und dann damit irgendwie, die braucht man dann, um Waffen zu reparieren oder anderes Zeug zu craften. Und das fand ich eben ganz cool, dass man eben nicht alles irgendwie zum Händler zurückbringen muss, sondern man kann halt alles vor Ort und Stelle, wenn man sieht, geht dann ins Inventar und sagt so, brauche ich nicht, alles schnell zerlegt und man hat dann die Einzelteile und die zählen auch nicht, nehmen keinen Inventarplatz weg. Das fand ich ganz cool, weil sonst habe ich immer in Rollenspielen das Problem, dass ich dann alles volllade und dann kann ich nicht mehr laufen, wie jetzt bei Skyrim oder so.
Homebase und so
weiter. Genau, und dann laufe ich 3 Stunden im Schleichschritt zur Basis zurück, weil ich nicht irgendwas ablegen will. Und gut, eine Sache.
Habt ihr es denn im Koop probiert? Das wäre jetzt sowas, was mir noch eingefallen wäre, weil es ist ja möglich, das ganze Teil zu viert im Koop zu spielen. Und das funktioniert meines Erachtens auch sehr gut.
Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil dann kannst du da was sagen. Ich habe es nicht probiert, was tatsächlich aber auch daran lag, dass so wenig Leute das Spiel bisher haben, weil es eben doch schwer zugänglich oder schwerer zugänglich ist als jetzt mal irgendwie ein anderes Spiel. Ich kann aber sagen, dass ich in Dead Island den Koop immer sehr cool fand. Wie haben sie den jetzt da irgendwie Dying Light umgesetzt? Ist da noch irgendwas Neueres im Vergleich dazu dabei?
Also sehr positiv ist ganz einfach, dass man den normalen Singleplayer spielt und nicht irgendwelche outgesourcten Kampagnen, die irgendwie nur so ein Teil vom Spiel zeigen. Und du kannst halt wirklich laufend dir Freunde in dein eigenes Spiel reinholen. Also wenn du zum Beispiel ein Szenario hast, dass du sagst, Mensch, diese Mission packe ich jetzt aber nicht oder die geht mir mega auf den Keks, ich gehe andauernd drauf oder sowas, dann gibt's immer so bestimmte Safety Areas, das wird auch auf der Karte angezeigt, wo du einfach hingehen kannst und in das Koop-Menü gehst und dann quasi Freunde einladen kannst. Und die steigen dann automatisch einfach an dem Punkt ein in der Story, in der Singleplayer-Kampagne, wo du gerade bist. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Einfach diese Möglichkeit, boah, mir ist das Spiel jetzt gerade zu schwer oder da ist jetzt irgendwas, das empfinde ich als unfair oder ich weiß nicht genau weiter. Ich hole mir einen Freund rein, der das vielleicht schon gespielt hat oder zu zweit ist man eh stärker. Also ich fand, das funktionierte rein technisch gesehen total super.
Also Mingleplayer-mäßig, um das an der Stelle nochmal. Also ja. Wer Tims Trinkspiel, schöne Grüße an der Stelle, mitmacht, der muss jetzt eintrinken.
Der muss jetzt einheben.
Genau. Rainer, hast du Koop gespielt?
Ich habe es nicht ausprobiert. Allerdings hat mich einmal ein Zombie invaded. Das sind andere Spiele mit Beat the Zombie, funktioniert das irgendwie so. Und ich habe das furchtbar genervt. Ich habe sofort deaktiviert überall. Also ich will in meiner Zombie-Apokalypse eigentlich nicht gestört werden.
Also ich habe es dann halt mit einem Freund gespielt, wo ich wusste, der spielt es auch. Und dann war das halt, dass ich dann beim ersten Test, habe ich dann gesagt, ey, ich brauche Hilfe, komm mal rüber. Und dann war es dann halt so, dass du das Spiel dann einfach ein bisschen anders spielst. Also du hast dann nicht mehr so dieses Gefühl, boah, ich muss mich hier so unheimlich rumschleichen, sondern du sagst so, boah, jetzt gehen wir mal irgendwie auf die Autobahnbrücke und plündern alle Polizeiwagen, die da stehen und sammeln alles an Munition ein, was da drin ist. Oder wir plündern die Krankenwagen und wir hauen mal alle Zombies platt, die auf der Brücke stehen. Und das ist dann so, in dem Moment macht dann so Looten und Leveln auch wieder mehr Spaß, wenn du es mit einem Freund machst und dann einfach so ein bisschen Unterhaltung dabei hast. Ich finde, es ist eine ganz nette Abwechslung, weil du einfach dann sagen kannst, hey, okay, wir spielen jetzt noch eine Stunde auf zwei Koop. Und dann sagst du an dem Abend, hey, mach's gut und bis dann. Und am nächsten Tag bist du in der gleichen Welt wieder, aber alleine unterwegs. Und musst dich nicht irgendwie wieder zu dem Punkt hinarbeiten oder sowas. Also mir hat dieses reine Prinzip, wie sie den Koop eingebaut haben, sehr gut gefallen.
Kann ich mir durchaus vorstellen, weil es war in Vorgängern auch immer ähnlich, dass das relativ gut funktioniert hat und du eben nie einen abgetrennten Bereich hattest und auch nie viel verloren hast. Und im Prinzip, es hat sich halt gelohnt, Koop zu spielen, weil wir hatten es jetzt letztens bei Lara Croft, da war dann immer das Problem, dass wenn man da irgendwie in ein Koop-Spiel rein wollte, dann hat er dich gewarnt, dass du jetzt irgendwie deinen Spielstand überschreibst und ist alles weg und dann bist du so, oh, ach du liebe Zeit und dann darf ich das jetzt, kann ich das jetzt und ich will ja nicht, dass alles weg ist und wenn das dann gut gemacht ist, dann ist das schon mal die halbe Miete und ich finde sowieso, dass Koop jedes Spiel rettet. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, die ist euch natürlich als PC Master Race Anhänger entgangen, beziehungsweise ihr könnt sie gar nicht wissen. Was ich sehr cool fand, ist auf der PlayStation 4, da hat ja das PS4 Pad in der Mitte so ein kleines Mikro, beziehungsweise ein Lautsprecher drin. Mhm. Und wenn du Funksprüche reinbekommst oder die Taschenlampe klickt oder du eine Waffe nachlädst, kommt da ein Geräusch raus. Und das ist natürlich ein relativ plumper Soundeffekt, aber der funktioniert, weil gerade so nachts, wenn du dann rumschleichst und dann drückst du immer auf den Knopf und dann macht's halt eben nicht aus dem Spielsound oder eben über die Kopfhörer, sondern halt so direkt vor deinem Gesicht, weil du da den Controller hältst, klick, dann fand ich das irgendwie eine coole Möglichkeit, das einzusetzen. Und es wundert mich eigentlich, also man kann es natürlich, wen das stört oder wer zum Beispiel nachts irgendwie Ruhe haben will, weil, keine Ahnung, Kinder im Nebenzimmer schlafen oder sowas, der kann es natürlich auch deaktivieren. Aber wenn man irgendwie nicht auf sowas Rücksicht nehmen muss, dann ist das ein cooler Soundeffekt, der irgendwie zu diesem ganzen beklemmenden Survival-Horror-Gefühl bei mir nochmal enorm beigetragen hat.
Ist ja von der Wii gestohlen, von Nintendo eigentlich, oder?
Ja, aber was in der Games-Branche ist nicht von Nintendo gestohlen. Eben,
ja.
Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, PC, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch immer irgendwie etwas ignorant, aber ich kann mir das ganz vorstellen, wie stellt man das Freerunning, irgendwie kann man das mit WASD einigermaßen gut steuern, weil du brauchst da immer noch eine weitere Taste zum irgendwo hochklettern oder so.
Ach, ich spiel's mit.
Ja. Sorry, sprich du.
Ich wollte jetzt nur sagen, ich hab's mit dem Pad gespielt, wirklich am PC, weil ich es halt jetzt vom Laufen her mit dem Pad angenehmer und weicher empfunden habe, sag ich jetzt mal so. Also, der Kumpel, mit dem ich Koop gespielt habe, der hat auch Maus und Tastatur gespielt. Und ja, also ich habe es jetzt nur, ich kann dazu jetzt leider nichts Großartiges sagen, wie es sich mit Maus weitergespielt hätte.
Und ich kann leider nichts dazu sagen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass First-Person-Shooter mit Joypad-Spielen eine total unheilige und verachtenswerte und verdammenswerte Unart der modernen
Zeit ist. Aber es ist ja noch nicht mal ein Shooter. Es ist ja
mehr First-Person-Perspektive und Joypad, ach, weiche. ich komme nicht damit zurecht, sehr gut. Also ich vermisse dann immer tatsächlich die Bewegungsfreiheit, die man eben mit der Maus hat. Also ich bin da wahrscheinlich, ich lerne da keine neuen Tricks mehr in meinem Alter. Ja, ich habe es nicht ausprobiert mit Joypad.
Aber geht es mit Maus und Tastatur gut?
Es funktioniert mit Maus und Tastatur super. Also am Parcours ist es nicht gescheitert, dass ich begeistert war. An der Tastatur auch.
Ich habe verzweifelt jetzt noch einen Grund gesucht, woran es liegen könnte, wenn wir dann gesagt hätten, ja, es ist der PC. Und
selber schuld
mit Maus und Tastatur waren schuld. Nee, aber grundsätzlich... ich weiß nicht, ob du mir da vielleicht irgendwie widersprechen willst, aber ich finde es grundsätzlich schon ein Spiel, was mir viel Spaß bereitet hat. Ich kann durchaus deine Kritikpunkte, Rainer, auch irgendwo nachvollziehen und kann auch nachvollziehen, dass jemand vielleicht sagt, also das hat es mir so ein bisschen leidig gemacht, aber grundsätzlich hatte ich Spaß und wer diese Art von Spiel mag, beziehungsweise wer die Vorgänger mochte und mit denen Spaß hatte, der kann jetzt eigentlich damit nichts falsch machen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das insgesamt vielleicht ein bisschen ein überladenes, aber trotzdem ein nettes Paket ist.
Unterschreibe ich alles. Ich habe ja auch bei Leibe das Spiel in meiner eigenen Review nicht zerrissen. Ich finde es halt nur ein bisschen traurig, weil eben da tatsächlich sehr viel Potenzial ist und eben die ganzen positiven Sachen habe ich auch schon erwähnt. Und das wird aber dann leider eben, also ich nenne das immer Game Design by Committee, also da hat man richtig so vor Augen, wie das PR und das Marketing-Team da drin sitzen und das brauchen wir auch noch und das muss auch noch rein und Crafting hat man und Skillsystem. Natürlich ein Erbe auch von den Vorgängern von Dead Island-Serie. Allerdings, mir hätte es einfach so viel besser gefallen, wenn es schlanker gewesen wäre, dann würde ich es wahrscheinlich bedingungslos lieben. Aber wie gesagt, man kann auf die Modder hoffen, die dürfen ja jetzt doch herummodden und liebe Modder, bitte haut das alles raus. Bitte.
Okay, und Frank?
Ja, also man darf man dazu überhaupt noch Kauftipp sagen? Also ich habe es auch sehr genossen, das zu spielen und ich finde, für mich war es immer ein sehr kurzweiliges Spiel, was ich immer gerne so einfach jeden Abend mal so für 2 Stunden angemacht habe. Ich fühlte mich nie gezwungen, fühlte mich immer frei in der Welt, bin sehr gerne da rumgelaufen, ich habe sehr gerne die Grafik betrachtet. Also mir hat es echt extrem viel Spaß gemacht, muss ich einfach gestehen jetzt.
Ja, ist ja gut. Also, naja, im Grunde, das ist ja der Sinn von Spiel, dass sie Spaß machen. Also da muss man
genau,
gestehen, dass man das gesagt, Spaß
ohne, dann ohne hat, große so. Erwartung, es spielt sich einfach ganz locker, ganz schnell, ganz leicht und also ich finde, es ist einfach so ein Spaßspiel. Also wenn man da jetzt nicht mit zu großen Vorsätzen rangeht, dass jetzt das eine epische Abenteuer einen erwartet, dann muss ich sagen, dann ist es einfach so ein schönes Rumlauf, Klopperei, Zombie-Spiel für zwischendurch und da funktioniert es einfach 1A.
Genau. Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe und was jetzt, also wie gesagt, noch als Ergänzung, um den Bogen zum Anfang zu schließen, also es kommt eben als Disc-Version in Europa jetzt Ende Februar nochmal raus und ich denke, dann wird es auch leichter zu beziehen sein, weil nur, dass es jetzt eben indiziert wurde, heißt ja nicht, dass man es nicht verkaufen darf, sondern es heißt eben nur, es darf an Erwachsene unter dem Ladentisch, wie das immer so schön salopp heißt, verkauft werden, also man wird es da bei gängigen Importhändlern und Spielehändlern auf jeden Fall finden und das ist auch immer leichter, weil dann braucht man nicht irgendwelche ausländischen Stores und Tricks mit Key über VPN bei Steam aktivieren und so ein Quatsch.
Nö, braucht man gar nicht, ne.
Genau,
ich fand es jetzt auch nicht so gewaltüberladend, wie es jetzt so wirkt, wenn man hört von außen, oh mein Gott, es ist indiziert worden, Liste A und so weiter. Also ich fand es jetzt gar nicht so, ich finde, da gibt es frei zugängliche Spiele, die mehr Splatter haben.
Und es gehört halt bei einem Zombie-Spiel auch dazu. Also,
ja,
also. Das ist schon total desensibilisiert, furchtbar wirklich. Verrot.
Ja, so ist das halt.
Ja, traurig. Ich Österreicher sowieso, ich darf das alles spielen.
Ich wollte gerade sagen, bei dir ist es ja, stimmt, dann wir schicken alle Ende Februar zum Rainer nach Österreich rüber oder ihr könnt alle Rainer eine Mail schreiben, der besorgt euch das dann und schickt es euch zu. Und steht dann in Deutschland mit einem Bein im Gefängnis. Du darfst dann nie wieder in Deutschland einreisen, wirst sofort an der Grenze dann rausgezogen.
Ja. Brauchst du was?
Wunderbar. Super, dann danke ich euch beiden.
Danke.
Sehr gern.
Ein schöner Cast und wir werden mal weiter verfolgen, wie es da weitergeht. Vielleicht wird ja mit Totes Licht 2 alles besser, weil dann alles rausgeschmissen wird, was Rainer kritisiert hat.
Yes, bitte.
Dann ist es ein völlig runterreduziertes Pixel-Optik Roguelike.
Nee. An der Optik habe ich nichts
aus. Achso, okay. Also nur Optik lassen wir. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und den Hörern natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Haut rein.